Da schaust jetzt, gell? Gefällt dir
ja,
gar nicht der Gedanke?
Ich noch nie gehört.
Nicht? Echt? Nee. Haben wir da nicht, noch nie drüber geredet?
Nee.
Zeit wird's. Schau
was
die Piwis.
Was haben die Römer dazu gesagt?
Ja, du, hier, Vini, Vedi, Vicky, weiß ich nicht.
Fachwissen, eine Prise Neugier und eine ordentliche Portion Humor. Moin und Servus bei Wein ist ihr Hobby, wo wir Wein nicht nur genießen, sondern auch drüber sprechen. Mögen die Gläser immer halb voll sein.
Moin und Servus. Ihr seid wieder beim Podcast Wein ist ihr Hobby gelandet. Mein Name ist Sarah Ploss.
Und ich bin Conny Ganz.
Und heute nehmen wir euch mit in die fabelhafte Welt der sogenannten Peewees. Was Peewees sind, was das ist, wo das herkommt, wie lange es das schon gibt und wie lange es das vielleicht noch geben wird. Dazu gibt es gleich einen hoffentlich ganz unterhaltsamen Exkurs. Aber erstmal, Conny, wie geht's dir denn? Wir haben Ende Januar, wir haben es fast geschafft.
Was haben wir denn geschafft? Also danke, mir geht's gut. Ach so, ist das so schlimm?
Ja, natürlich.
Ach so, ja, ich sehe das immer auf Instagram, dass jeder immer so Rechnungen aufstellt, dass das Geld so lange nicht da ist und dass alles grau in grau ist. Also fühle ich schon auch, aber ich hatte einen Krapfen, also mir geht's gut.
Toll, super. Ja. Okay, finde ich immer schön, dass wir so viel gemeinsam auch haben, wenn's um... Januar ist einfach die Hölle. Wie kannst du denn da sitzen und das nicht verstehen? Ich hasse diesen Monat. Er ist lang, er ist kalt, er ist grau, keiner trinkt. Was ist das?
Also ich war Snowboarden, Eishockey spielen. Ich bin halt cool. Ich liebe es. Ich will jetzt nicht da irgendwie was, also weiß ich ja nicht, es möchte ja auch ein Klischee sein, aber da sind die Alpen halt schon fein. Also es ist halt schön im Winter, weil das ist schon, also oft die Sonne da.
Cool. Ich habe die, glaube ich, seit ich bei dir in München war, Ende Dezember auch nicht mehr gesehen.
Ja, und da, also er hat okay, da war es auch echt kalt, muss man sagen.
Aber schön.
Aber es war sehr schön da, das Eisstockschießen, ja, auch immer eine schöne Erinnerung.
Weißt du, was mein Highlight war bei meinem München-Besuch?
Das Eisstockschießen, nehme ich an.
Nein, dass wir uns gegenseitig dasselbe geschenkt haben, ohne es zu wissen. Wir haben seit bald 1,5 Jahren diesen Wein-Podcast. Der Wein hat uns zusammengeführt. Und ohne uns abzusprechen, schenken die Conny und ich uns gegenseitig zu Weihnachten eine Sache.
Ein Glas Artischocken.
Ja, einfach nur random jeder dem anderen ein Glas Artischocken in die Hand gedrückt. Das finde ich so wunderschön. Das war mein Highlight. Das fand ich toll.
Ah ja, ja. Ich habe sie übrigens probiert.
Und sie waren
nicht
gut.
Ich muss sagen, sie sind für das, was man in Deutschland so bekommt, wirklich gut.
Gut, die sind ja auch nicht aus Deutschland.
Ja, nein, aber so was der deutsche Händler importiert, ist eher immer so, die sind schon sehr holzig oder was weiß ich was. Die sind schon sehr cremig. Wobei ich muss sagen, die, wo ich importiere, jetzt quasi nicht wirklich professionell, aber die, wo ich die auch gegeben habe, die sind schon auffallend cremig.
Ja.
Also so gar nicht holzig.
Ja, es geht ja auch um die Geste, nicht um die Artischocke.
Ja, ich wollte dir auch gleich Feedback geben, so fachlich.
Danke.
Als Austausch, weil vielleicht findet man ja was in heimischen Märkten.
Okay. Also die gibt's im heimischen Markt in Hof an der Saale im Großmarkt bei der Metro. So.
Ja, so schaut's nämlich aus. Ja, die wissen, was gut ist, die Leute da.
Ach, schön. Ja gut, Januar haben wir fast geschafft.
Hattest du schon Krapfen?
Nein, weil ich seit 3 Wochen krank bin, so wie gefühlt halb Deutschland.
Das stimmt allerdings, das stimmt. Ja.
Keine Ahnung, was es ist oder warum es plötzlich so lange dauert. Ich hatte sowas noch nie vorher. Ich weiß auch langsam nicht mehr, was ich machen soll. Aber naja, gut, das passt zum Januar. Ja, gut. Mein Rant ist jetzt over.
Ja.
Ich spare mir das jetzt. Ich bin einfach froh, wenn die Nächte kürzer werden, die Tage länger und die allgemeine Stimmung. Oh Gott, lass uns jetzt nicht über die allgemeine Stimmung. Oh Gott,
nein,
oh Gott.
Nein,
nein, auf gar keinen Fall. Nein. Januar ist einfach furchtbar, vor allem die letzten 3 Tage. So, da fällt mir jetzt auch gar kein guter Übergang
ja,
ein.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Peewees.
So, Punkt. Ja,
lass uns doch mal in die Zukunft denken. Haha, in die Zukunft des Weinbaus. Denn auch da gibt es ja sehr viele Herausforderungen. Und deswegen haben wir uns gedacht, das Thema Peewee, da kommst du nicht mehr drum rum. Das ist keine Alltagsfliege. Und da gibt es wahnsinnig viel zu wissen. Und mit wem spreche ich dann natürlich lieber als mit dir? Dementsprechend, Conny, was ist denn jetzt Peewee? Wofür steht das? Ist das eine Abkürzung? Ist das sexy?
Also die Abkürzung ist leider nicht sexy, aber das ist halt in Deutschland oft so der Fall, dass wir da nicht so kreativ sind. Also pilzwiderstandsfähige Rebsorten sind PIVs. Ja, P-I-W-I, meistens in Capital Letters in irgendwelchen Texten niedergeschrieben und es steht für pilzwiderstandsfähige Rebsorten.
Sexy.
Super sexy. In anderen Ländern, die vor allem englischsprachig sind, heißen die also Pionierrebe, Pioneer Grapes. Und das hört sich schon ein bisschen so zukunftsträchtiger oder fortschrittlicher an. Wir sind halt bei der Pilzwiderstandsfähigkeit, weil genau das sind sie.
Okay.
Sie sind widerstandsfähiger gegen Pilzkrankheiten. Und ja, wir haben in der heutigen klimatischen Grundvoraussetzung, die sich stark verändert hat, einfach mehr Pilzkrankheiten, die unsere Reben in Anführungsstrichen bedroht. Mhm. Und drum ist es gut, pilzwiderstandsfähigere, die sind ja nicht komplett irgendwie safe gegen irgendwelche Pilzkrankheiten, aber so nahezu haben die keine Probleme, wenn eine Pilzkrankheit irgendwie in den Weingärten rumschwirrt. Wie zum Beispiel
Mehltau.
Ja, genau. Ja. Vielleicht kannst du dich noch an die Rosen erinnern, ja,
natürlich.
Wo die unsere Eltern immer sehr liebevoll auch dann so ganz in feiner Handarbeit zurückschneiden und sich dann immer wahnsinnig ärgern, wenn die Blätter so ein bisschen mehlig werden wegen dem Mehltau. Und du weißt vielleicht noch die natürliche oder altertümliche Alarmanlage in Weingärten?
Naja, die Rose am genau. Ende der
Rebzeile.
Rebzeile, genau. Weil wenn es der nicht gut geht, dann geht es dem Wein auch nicht gut.
Weil als erstes die Rose den Mehltau haben wird und dann weiß man, oh, Alarm, Alarm.
Alarm.
Ja, das ist die natürliche Alarmanlage.
Also jetzt muss ich dich fragen, ist das jetzt was Neues oder wo kommt das her? Oder gab es diese Piwis schon immer? Kennt man die? Trinken wir die schon seit Jahren? Oder ist das jetzt etwas, was künstlich erzeugt wurde?
Also eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte ist im Herzen einfach mal eine neu gezüchtete Rebsorte. Also es sind neue Züchtungen, die durch den Menschen definitiv mit einem Fokus auf Widerstandsfähigkeit oder ja, man kann auch andere Merkmale ausarbeiten bei jeder Züchtung, wie zum Beispiel, ich möchte mehr Ertrag, ich möchte mehr Frucht oder ich möchte was weiß ich für andere positive Merkmale, was positiv ist, sei so mal dahingestellt. Das gibt's aber seit ungefähr 150 Jahren.
Ach was.
Das ist nicht etwas, was wir gerade erst wissen, sondern seit ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts wird sowohl in Europa als auch in den USA gezüchtet, erforscht.
Okay, damals wahrscheinlich weniger aufgrund des Klimawandels, in dem wir uns befinden, sondern wahrscheinlich aufgrund der Vielfalt oder ich möchte noch andere Geschmäcker oder...
Das ist genau der Punkt. Was ist der positive Merkmal? Was wollte ich? Früher war es definitiv mehr Reife zu bekommen, weil wir viel kühler waren. Du wolltest einfach, dass die Sachen früher reif werden und mehr Reife bilden, damit sie mehr Zucker haben und mehr nach was schmecken und vor allem war es mehr Ertrag.
Okay.
Dieser Fokus hat sich definitiv verschoben und Startpunkt war tatsächlich das Auftreten der ersten Krankheiten. Man muss nämlich wissen, dass wir ja erst, sagen wir mal, Mitte bis Ende des letzten Jahrhunderts, also Entschuldigung, des letzten Jahrtausends mittlerweile, je nachdem, also es gibt ja so verschiedene Ansätze, auf jeden Fall, sagen wir mal so um 1840, um es auf den Punkt zu bringen, wir hatten bis dahin kein Mehltau in Europa.
Okay.
Und da ging quasi, wenn man so zurückrechnet, wir hatten diese Pilzkrankheit nicht.
Okay.
Aber durch den Austausch, die Anfänge, möchte man sagen, der Globalisierung des internationalen Handels, kamen halt neben neuen Pflanzen oder neuen Rebsorten halt auch neue Krankheiten mit. Und das sind vor allem Krankheiten aus Amerika. Wir haben halt angefangen, da uns mehr auszutauschen. Und so kam erst in diesen Jahrzehnten, 1840, 1850, der Mehltau. Und dann fing man eben an, wir müssen da vielleicht mit Zucht oder mit Kreuzungen versuchen, eine Widerstandsfähigkeit hinzubekommen. Und so fing es an, dass wir überhaupt züchten.
Okay.
Nach dem echten Mehltau, den dann auch unsere heimischen Rosen leider haben und andere Pflanzen, kam die Reblaus.
Wo kam die her? Auch von drüben?
Auch von drüben, muss man sagen.
Ich muss mich schon so zurückhalten, dass das hier nicht irgendwie, dass ich hier politisch kein Statement abgebe.
Nein, Wir haben denen bestimmt auch was geschenkt. Aber das ist halt Geben und Nehmen, da kommt halt mal was mit, was man übersieht. Mhm. Und das ist halt diese kleine Reblaus, ist eine winzig kleine Laus, die vor allem quasi an die Wurzeln saugt. Und da gibt es bis heute keine Lösung, weil du nicht ja quasi irgendwas in die Erde reinspritzen kannst, dass diese Wurzelstöcke, also diese Wurzeln sauber sind oder die Laus irgendwie getötet wird, weil du müsstest ja den kompletten Boden infizieren. Also war die Lösung, auch hier wieder etwas zu kreuzen, in dem Fall zu pfropfen. Alle in Europa stehenden Reben sind ja amerikanische Wurzeln. Also der Unterbau ist an jeder Rebe, die gepflanzt wird in Europa seit der Katastrophe, der Reblauskatastrophe des 19. Jahrhunderts, amerikanisch, auf die eine europäische Rebsorte gepfropft wurde. Da schaust jetzt, gell?
Gefällt dir ja, gar nicht, das habe ich Gedanke. Noch nie gehört.
Nicht? Echt? Nee. Haben wir da nicht, noch nie drüber geredet?
Nee.
Ja, Zeit wird's. Schau,
was
die Piwis.
Was haben die Römer dazu gesagt?
Ja, du, hier, Vini, Vedi, Vicky, weiß ich nicht.
Okay, nee, das habe ich noch nie gehört. Deswegen gucke ich gerade wie so ein Äffchen, wenn es blitzt.
Das ist echt so, du schaust gerade genauso. Also das ist tatsächlich, das ist Fakt. Also okay. Wenn ich heute einen neuen Rebberg anpflanzen möchte, hat dieser immer eine amerikanische Unterlagsrebe, nennt man, also er ist nicht mehr wurzelecht. Mhm. Nur obendrauf ist quasi dann die Edelreis gepfropft von der europäischen Vitis vinifera, so heißt unsere Edelrebe. Und da ist zum Beispiel obendrauf der Riesling. Aber die Unterlage muss amerikanisch sein, weil die Reblaus wurde nie besiegt.
Ja.
Wir haben ja keine Lösung.
Ja.
Was wir machen konnten, ist etwas Resistentes zu nehmen. Und das ist ja eine amerikanische Laus, die mit dem amerikanischen Wurzeln koexistieren kann. Nur die Europäer, ja, also ja, die europäischen Wurzeln haben gesagt, ja, was bist denn du? Und die Laus so, hallo.
Error.
Und die hat halt, grüezi. Und die hat halt quasi dann schön die ganzen europäischen Wurzeln ausgesaugt. Die amerikanische Wurzel kann koexistieren mit dieser Laus.
Wow.
Also Lösung. Alles muss auf amerikanischen Wurzeln stehen, weil die Laus kriegen wir nicht los. Die ist jetzt da. Und auch heute noch eben die Vorgabe, du darfst keine europäische wurzelechte Rebe stellen, weil die Laus ist ja da. Du würdest sofort deinen Weinberg mit ziemlicher Sicherheit verlieren, weil die Laus sagt, hallo, grüezi, ich bin's immer noch. Und die unsere Rebe hat halt keine Widerstandsfähigkeit. Die kommt damit nicht gut klar. Und es gibt, und das habt ihr vielleicht auch schon mal als Weingenießerin und Weingenießer von jemandem gehört oder jemand hat euch empfohlen, ja, das sind noch wurzelechte Rebstöcke.
Habe ich schon mal gehört, ja.
Und das ist eben der Hinweis, oh krass, die hat die Reblaus aus irgendeinem Grund nicht befallen. Also wirklich noch original, so wie es schon immer in Europa stand.
Wow.
Das kann passieren, weil die Reblaus ist zwar sehr verbreitet, also wir reden wirklich von der gesamten Rebfläche Europas, die Mitte des Ende 19. Jahrhunderts bis zu 90% zerstört wurde. Also sie war kurz vor, wir waren kurz vor Aussterben für Wein.
Mhm.
Aber die Reblaus mag zum Beispiel gar nicht Schiefersteillagen. Mag sie gar nicht.
Okay.
Findet sie gar nicht nice. Wo haben wir also in der europäischen Welt sehr viel Schiefersteillagen, zum Beispiel Region Mosel, Saar und Ruwa?
Mhm.
Da findest du noch sehr viel wurzelechte Rebstöcke.
Cool.
Ich glaube,
ist das heutzutage so eine Art USP? Also etwas, wenn man jetzt Winzer in dieser Region ist, womit man auch gerne hausieren geht, oder?
Das sagt man schon.
Ja, okay.
Verstehen, was das wirklich bedeutet, glaube ich, können die wenigsten, weil das ist schon eine gewaltige Vorstellung zu wissen, dass wir um 1870, 1880, 1890 quasi, egal wo wir in Europa waren, keine gesunden Rebstöcke mehr stehen hatten. Die waren alle tot. Da war nichts mehr. Also ich glaube, wir können es nicht so erfassen. Drum, der sagt natürlich gerne, oder die Winzerin, hier, das sind noch unsere alten Anlagen, wurzelecht über 120 Jahre. Dann beeindruckt uns die Zahl 120 Jahre wahrscheinlich mehr als das, was wirklich geschichtlich bedeutet, dass es wurzelecht ist.
Wow. Okay, das war ja ein ganz schön schneller Deep Dive.
Ja, aber das ist wichtig zu verstehen, wenn man über Züchtungen redet. Also wie kam es dazu, dass man überhaupt das angefangen hat? Ja, wir hatten eigentlich nur einen in Anführungsstrichen Feind der Rebe und es war der Traubenwickler, den gibt's heute noch. Im Verhältnis zur Reblaus ist es ein süßer, hässlicher Schmetterling, so ungefähr.
Ein süßer, hässlicher Schmetterling.
Ja, aber die Reblaus ist ja wirklich eine Plage, also Wahnsinn. Ja. Den Traubenwickler haben wir schon immer gut im Griff gehabt und dann kam plötzlich eben der Mehltau, der echte aus Nordamerika, dann kam noch die Reblaus dazu, die man ja lange nicht verstanden hat. Man hat ja nicht gewusst, man hat eine Rebe angeschaut.
Also ich fasse zusammen, aus Amerika kommt nichts Gutes.
Ja, jetzt ist natürlich jetzt, dass wir genau das Thema zu dem Zeitpunkt haben, das ist jetzt fast schon unangenehm. Ich muss jetzt aber weiterreden, weil es gibt ja noch eine Rebkrankheit. Es gibt auch noch neben dem echten Oidium-Mehltau auch noch den falschen Mehltau. Mhm. Das ist einfach eine andere Variante der Pilzkrankheit, entsteht vor allem bei viel Feuchtigkeit, diese beiden Mehltau-Varianten. Mhm. Und jetzt ist eben ab diesem Zeitpunkt der ersten richtigen Schädlinge und Krankheiten die Züchtungen vorangetrieben worden. Man hat das Verständnis mehr aufgebaut, man hat neue Genpools angelegt. Also gab es ja wirklich Vorreiter, vor allem in Frankreich, muss man sagen, mal wieder, sorry, die da, weil das natürlich Frankreich schon immer ein Gewicht war, eine Macht war an Wein und plötzlich ist 90% des Weins weg. Das ist natürlich wirtschaftlich ein Totalschaden gewesen. Und das hat man in der damaligen Zeit nicht mal schnell mit irgendwelchen Online-Plattformen mal austauschen können, sondern es wurde ja über Jahre hinweg kommuniziert und erforscht. Also es dauert. Auf jeden Fall ist da ein wahnsinniges Wissen entstanden, ein sehr sehr viele Züchtungen wurden gemacht und daraus kamen auch eben schon die ersten resistenten Rebsorten. Und eben, wenn man so zurückblickt, dann Ende des 19. Jahrhunderts, da reden wir ja um 1900, 1900 vielleicht die Anfänge, mit 1905, 1910, also kurz vor dem Ersten Weltkrieg, waren die ersten Piwis quasi schon vorhanden. Nur dann kam halt auch der Krieg. Und das darf man auch wieder nicht unterschätzen. Also da waren andere Themen wichtig. Und so greift man heute noch auf diese sehr ursprüngliche Piwi-Genmaterial zurück, also diese ersten Widerstandsfähigkeitsrebsorten, vor allem aus dem französischen Bereich, aber auch viel aus der Schweiz.
Ich finde das wahnsinnig spannend, dass wir jetzt mehr als 100 Jahre später quasi, also für mich wirkt das wie ein Thema, was jetzt ganz neu trendet und gehypt wird und immer mehr in, nicht salonfähig, aber immer mehr in den alltäglichen Sprachgebrauch einreißt. Und jetzt erzählst du mir, ja, das ist gar nichts Neues, das gab es immer. Aber wahrscheinlich haben sich jetzt einfach die Beweggründe auch, sowohl aus Konsumenten- als auch WinzerInnen-Sicht geändert. Ja. Warum braucht es Piwis? Wo ich zu meiner nächsten Frage an dich komme. Welche Rolle spielt das denn jetzt aktuell gerade so, wenn wir über nachhaltigen Weinbau sprechen?
Ja, es spricht eine sehr große Rolle, weil, wie du richtig erkannt hast, die Sache selber ist nicht neu. Nur der Fokus ist ein anderer. Damals wollte man vor allem die Reblaus in den Griff kriegen. Das hat mit Pfropfen geklappt. Das ist ja nicht wirklich eine Kreuzung gewesen, sondern man pfropft, man nimmt nur eine Unterlage her. Die Sache mit Mehltau, da hast du ja viele Stellschrauben, die du als Weingut im Weinberg machen kannst. Mhm. Da muss ich nicht gleich die Rebsorte ändern. Also so nach dem Motto, bleiben wir schön beim Cabernet in Bordeaux, der Riesling soll schön bleiben an der Mosel und so weiter. Also man bleibt bei dem alten Muster, weil man hat verstanden, ach, diese depperten Pilzkrankheiten, die kriege ich auch anders weg. Mhm. Wie das Rebblatt geschnitten ist, die Belüftung und so. Nur, das ist mittlerweile, und halt natürlich, man darf es auch mal aussprechen, Pflanzenschutzmittel. Mhm. Ja, und in der damaligen Zeit war halt auch, also in den Anfängen des Pflanzenschutzes war es nicht alles nur irgendwelche selbst angesetzten Teeessenzen, wie so bei Demeter-Betrieben oder Bioland-Betrieben, sondern da war halt sehr viel Chemie im Spiel, sehr viel Kupfer. Und ist also quasi auch bis heute noch eine der Mittel, wenn du konventionell anbaust, um eben diesen bis heute auch noch existierenden echten und falschen Mehltau in den Griff zu bekommen. Pilzkrankheiten per se entstehen, wenn, wie auch so in unseren, sag ich mal, Küchen, es oft feucht und warm zugeht. Mhm. Also wenn etwas sehr reif ist und es eine Wärme hat, dann hat es halt die Eigenschaft, dass es schneller faul wird. Wenn etwas sehr kalt gelagert wird, dann verlangsamt man ja alle mikrobiologischen Prozesse. Sprich, wir haben durch die Klimaerwärmung andere Durchschnittstemperaturen. Die Winter sind nicht mehr so hart. Insgesamt ist alles etwas zu warm. Also erstens eine schöne Quelle für Pilz. Mhm. ja, verschiedene Bakterien und Viren. Und dann noch dazu wissen wir ja auch alle, wir haben extrem starken Regen, sehr viel. Wir haben auch lange Trockenphasen, aber wir haben, wenn es regnet, immer sehr viel Wasser. Mhm. Und auf sehr warmem Boden oder wärmerem Boden sehr viel Wasser, ist sehr viel Feuchtigkeit und Feuchtigkeit, die nicht weg will, weil es in der Nacht zu wenig auskühlt. Also unsere Tag-Nacht-Kälte ist auch nicht mehr so extrem. Ist eine Brutstätte natürlich, wenn da schöne reife Weinbeeren in Weingarten hängen und die die ganze Zeit mit einer feuchtwarmen Luft umgeben sind. Also hoher Pilzdruck. Das ist so der Ausdruck, den man so hört. Wir haben halt mehr Pilzdruck, weil die Gegebenheit pilzfördernd sind mittlerweile. Und das ist nicht nur mal so in einem Weinjahr eigentlich, sondern sehr oft mittlerweile. Also es ist nicht mehr die Ausnahme, schon eher die Regel, diesen Jahresverlauf irgendwann zu haben, wo du sagst, oh, jetzt ist wieder erhöhter Pilzdruck. Jetzt müssen wir mal wieder spritzen.
Kann man das pauschal schon auf nahezu alle Weinbaugebiete ummünzen oder gibt es jetzt Regionen, die da mehr oder verstärkt an Piwi, am Einsatz von Piwis arbeiten als andere?
Ja und nein. Also insgesamt, wenn man sich das vielleicht so anhört, dann denkt man so, oh mein Gott, die Hütte brennt. Also jein tut sie und tut's auch wieder nicht. Wenn man so mit Weingütern und Winzern redet, reden wir da so, und die denken halt so in 40 Jahren Schritten. Weil wenn ich einen Weinberg pflanze, dann muss ich halt so generationsmäßig eine Entscheidung fast schon treffen, dass der wirklich die Ausbeute dann da ist. Also man überlegt halt sehr schlau, was mache ich, was ist in 15, 20 Jahren und wo geht die Reise hin, was ist, wo kommen wir her, wie ist die Entwicklung, wo wird's hingehen?
Und ich finde das immer wieder an der Stelle kurz so beeindruckend, wie weit man vorausdenken muss im Weinbusiness. Also man geht ja nicht einfach her, pflanzt einen Wein und im nächsten Jahr hast du deine Millionen auf dem Konto, lehnst dich zurück und die Reben wachsen und gedeihen
Wahnsinn,
perfekt.
Ja.
Ich finde das so, ich habe da so einen Respekt vor diesem Handwerk einfach und dieser Weitsicht, die man an den Tag legen muss. Sorry.
Ja. Und da ist, aber genau in dieser Überlegung ist jetzt dieser Piwi-Moment. Mache ich vielleicht doch eine Weinbergslage, die vielleicht jetzt nicht mehr so den Ertrag bringt oder ein bisschen müde ist oder da irgendwie auch nicht mehr, keine Ahnung, nicht mehr passt zu einem, kann ja auch geschmackstechnisch sein, vom Profil her, setze ich vielleicht auf Piwi. Einfach so, keine Ahnung, diesen Hektar nehmen wir jetzt her und machen jetzt eine neue pilzwiderstandsfähige Rebsorte rein, weil wir dadurch einen sehr großen Faktor Richtung Nachhaltigkeit gehen. Und da geht's jetzt auf dem Weg, da ist es jetzt der Punkt. Wenn ich nämlich eine, sage ich mal, etablierte Traditionsrebe nehme, wie wir kennen, Silvaner, Riesling, Merlot, Cabernet, dann habe ich natürlich viel zu tun, damit die eben nicht verfault, damit da eben keine Mehltau-Krankheit draufkommt, weil dann habe ich einfach einen Verlust. Das funktioniert nicht. Aber die Welt hat sich halt verändert. Drum muss ich da mehr arbeiten. Also ich muss öfters in den Weinberg vielleicht wie früher und ich muss halt sehr fein arbeiten. Das bedeutet aber teilweise auch, ich muss mit dem Traktor rein. Dann ist schon wieder so CO2-Emissionen, Bodenverdichtung, solche Fragen sind halt es. Insgesamt die Energie, einen Pflanzenschutz ja zu bekommen, also Pflanzenschutz muss ja hergestellt werden. Das sind ja auch lauter Energie, also in der Wertschöpfungskette. Ja. Ist ein Aufwand.
Vergisst man schnell.
Ja, das muss ja irgendwo gemacht werden mit irgendwelchen Sachen und Erhitzungen und das bedarf ja alles Energie. Und das sind halt so Faktoren. Du brauchst bei den pilzwiderstandsfähigen Rebsorten massiv weniger davon. Heißt, du hast weniger CO2-Emissionen, weniger Pflanzenschutz, den du ausbringen musst, heißt auch weniger vielleicht Bodenverdichtung. Auch wenn du es mit der Handpumpe reinbringst, du hast halt weniger Arbeitsstunden. Also du bräuchtest per se weniger Mitarbeiter, du schaffst es alleine. Dadurch, also wenn du ein Familienbetrieb bist, du brauchst jetzt nicht noch jemand extra, den du bezahlen musst. Du musst ja irgendwie schon so schauen, dass du über die Runden kommst. Also es sind lauter Faktoren, das wirklich ein massiver Vorteil ist und hinsichtlich Nachhaltigkeit natürlich perfekt ist und auch Biodiversität fördert. Weniger Pflanzenschutz bedeutet mehr Vielfalt möglich, weil für die eine Pflanze ist es gut, das heißt aber meistens, dass für eine andere Pflanze nicht so gut ist, wenn ich ein Mittel einbringe. Genau, also
wenn ich jetzt, so wie ich, komplex, gar keine Ahnung habe, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ich bin Winzerin und interessiere mich dafür und sag, okay, ich habe die Entscheidung getroffen für die nächsten Jahrzehnte, ich möchte da einen Fokus drauf setzen, ich möchte jetzt auch Piwis quasi in meinen Weinbergen haben. Gibt es dann einen Piwi-Supermarkt oder wo gehe ich hin? Oder gehe ich selber ins Labor? Oder sind wir dabei, wünscht ihr was? Oder gibt es Gesetze, regulierte Piwis, die man nutzen darf? Wie funktioniert das? Wo kommt die denn her jetzt, meine Piwi?
Genau. Schlau, wo kriegt man eigentlich seine Piwi her? Rebschule ist da das Stichwort.
Rebschule?
Es gibt ja wie eine Baumschule, gibt es ja auch für Reben.
Nie gehört.
Und eine Baumschule hast du gehört?
Ja.
Also es gibt auch eine Rebschule.
Okay.
Kann man, wenn man mal Interesse hat, sowas ist auch einfach schön zum Anschauen, einfach mal gucken, wo man in der näheren Umgebung vielleicht eine Rebschule hat und es sich mal anschauen. Da sieht man auch das ganze Pfropfen, Omega-Schnitt wahrscheinlich und so, und so weiter und so fort. Dort kaufe ich als Weingut, egal ob Piwi oder, sag ich mal, Traditionsrebsorte, meine Reben. Ich muss ja, wenn ich einen Hektar bestücke, keine Ahnung, mal kann man locker mal mit bis zu 10.000 Setzlingen bestocken. Also wo kriege ich denn diese Setzlinge her? Ja. Aus einer Rebschule. Okay. Und da gehe ich dann hin und tatsächlich wie in einem Katalog und sage, ja, ich hätte jetzt aber gern Cabernet Sauvignon mit dem und den Klonnummer. Das ist jetzt aber sehr spezifisches Wissen, wo ich persönlich manchmal auch mir denke als Sommelier, bis zu einem gewissen Grad kenne ich mich aus, aber wir müssen jetzt auch nicht wirklich jedes Detail wissen. Aber es gibt wirklich Unterschiede. Nicht Cabernet ist auch Cabernet. Nicht jede Rebschule ist gleich. Da gibt es Präferenzen, da gibt es Weingüter, die sagen, ich kaufe nur bei den französischen Rebschulen. Es gibt Weingüter, die sagen, nein, hier die heimischen, hier was weiß ich wo, die sind die besten für unsere Region. Also da könntest du wieder eine Welt eröffnen, du merkst schon.
Okay.
Und der Piwi würde ich dort auch holen. Und ich kann jetzt nicht jede Neuzüchtung plötzlich hernehmen. Ein Prozess, eine Züchtung zu haben, die die Anforderungen erfüllt, die ich haben wollte, eine Widerstandsfähigkeit und die Qualität erfüllen, das ist die Schwierigkeit. Und drum, ein Prozess von der erste Versuch bis es wird irgendwo eingetragen, kann locker 30 Jahre dauern. Und das ist normal. Dass ich 30 Jahre forsche und züchte und versuche und was weiß ich, viele Versuche mache, mehrere hundert, kann ich mir vorstellen. Und dann funktioniert eine einzige, die dann geschmacklich überzeugt und die wird dann beobachtet und der Versuchsanbau erst angebaut, geerntet, Wein daraus gemacht und nur dann wird sie in die Rebbücher aufgegeben, also aufgeschrieben. Das heißt, erst dann ist sie zulässig. Das kann also wirklich 40 Jahre locker dauern.
Ich kenne mich ja dann jetzt mit den Zahlen dahinter nicht aus, aber ich kann erahnen, dass das dann für einen Winzer oder eine Winzerin auch eine ganz schöne Investition ist.
Ja, also
diese Entscheidung.
Was so eine Pflanze kostet und alles, meinst du?
Wenn da so viel Forschung dahinter steckt.
Ja,
und
das sind schon alles Entscheidungen. Wir machen in Deutschland ungefähr aktuell, ich würde mal so sagen, 3% Piwi-Anbau.
Nur?
Ja, also es ist absolut noch Randprodukt, möchte man sagen. Also Tendenz steigend, aber wir sind noch an den Anfängen, weil man zögert. Man hat noch nicht so viel Erfahrung. Wir reden zwar von 150 Jahre Erfahrung mit Rebzüchtungen und ich sage mal, seit den 50er, 60ern auch vermehrt gegen Pilzwiderstandsfähigkeit. Also davor war ja das Reblaus das Hauptproblem. Aber jetzt geht es wirklich die klimatischen Voraussetzungen sehr wuchtig und seit jüngster Zeit erst ist wirklich so der Mut da, den Schritt zu gehen. Und da fehlt vielen wahrscheinlich, wenn man so mit ihnen redet, auch so ein bisschen so, ja, es ist eine Änderung da, aber wir haben ja noch viele andere Möglichkeiten, bevor ich den Rebberg rausrupf und eine neue Sorte stellen muss. Verstehst? Man muss noch nicht so massiv eingreifen in die Rebsortenstruktur, weil man mit vielen anderen winzertechnischen Schritten noch arbeiten kann. Ich will jetzt nicht sagen, dass man mit der Chemiekeule oder so gar nicht, sondern einfach wirklich ein bisschen höherer Anbau. Also wirklich vom Wurzelboden bis wo kommt die erste Beere. Da kannst du einfach da, wenn du da ein bisschen höher gehst, hast du schon eine andere Voraussetzung wieder. Bist kühler. Weil die Bodenluft, je weiter du hoch gehst, natürlich kühler wird. Also du siehst, da gibt's noch so viele kleine Stellschrauben, dass die Rebsorte selber zu ändern, ist eine davon.
Okay, okay. Das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Ganz oft, wenn etwas, gut, das ist ja jetzt nichts Neues, haben wir schon gelernt, aber es ist jetzt relativ neu in vielen jungen Köpfen, dieses Schlagwort Peewees. Und immer, wenn etwas Neues um die Ecke kommt, dann gibt es ja immer erstmal eine Reaktion und ganz oft ist so, nein, das haben wir schon immer so gemacht, da brauchen wir jetzt nichts Neues. Wie ist denn jetzt erfahrungstechnisch deine Akzeptanz generell in der Weinwelt, sowohl auf Konsumentenseite als aber auch aus Sicht der WinzerInnen?
Konsumentenseite ist die meiste Reaktion, hey, was? Peewee was? Also die haben einfach, der Konsument weiß von dem noch nichts.
Ist Peewee jetzt in 2025 das, was der Petnat in 23 war? Oder?
Ich würde es ihm wünschen.
Die nächste Sau, die wir durchs Dorf jagen?
Ja, nee, also hoffentlich nicht die Sau, nicht so eine Lugana-Sau oder so. aber ich glaube, dass er noch nicht den Fame bekommt wie Petnat zu kurz, zu schnell. Aber ich hoffe, dass er bald mal so eine richtige Aufmerksamkeit hat. Mhm. Weil wir reden schon von 80% weniger Energie, weniger Bodenverdichtung. Also das ist quasi nachhaltig trinken. Mhm. Besser kann man eigentlich eine Biodiversität und Nachhaltigkeit nicht fördern, als dass man auch solche Rebsorten mal probiert. Mhm. Es ist aber dann am Ende vom Tag, am Ende wirklich so, schmeckt es oder nicht. Mhm. Aber ist mal es überhaupt zu wissen, dass es gibt, das wäre schon mal der erste Schritt, der finde ich, der Peewee noch nicht hat. Aber ja, doch, seit einem Jahr muss ich sagen, ist es nicht nur ein Naserümpfen so mit hä was, sondern so, ah ja, genau, da war doch was. Also die haben noch viel zu tun, wir reden aber immer noch von 3% im Anbau in Deutschland. Sprich, du kannst dir vorstellen, viele Winzerinnen und Winzer gibt es nicht, die das voller Überzeugung sagen, hey, Peewee, 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 das sind wenige, die da halt eine Bühne haben.
Also Peewee hat noch keine Lobby.
Ja, Peewee, Peewee. Ja, genau. Ist ungefähr so, wie die Gastronomie-Lobby in Deutschland hat. Nope. Aber jeder muss saufen und essen. Nee, vergiss es. Also Peewee hat keine Lobby. Peewee ist ungefähr so, also jetzt mal, also nicht despektierlich gemeint, aber man muss es halt auch mal aussprechen. Man kennt ja vielleicht so Memes, so wenn, Point of View, wie sich die Eltern vorstellen, wenn ich sage, ich bin Vegetarierin. Also irgendwie so Vegetarier-Musik und irgendwie so ungefähr ist Peewee in der Weinwelt. Das stimmt zwar nicht.
Oh Gott.
Aber ja. Die pilzwiderstandsfähige Rebsorte, die braucht noch ein bisschen Sexiness drum. Okay. Es gibt einen Verein, der heißt mittlerweile Zukunftswein, um da ein bisschen Sexiness reinzubekommen.
Die Awareness-Kampagne für den Peewee.
Ja, da so ein bisschen irgendwie ja jemand mal stehen bleibt zumindest.
Stark. Jetzt hast du wahrscheinlich, wir hatten es in der letzten Folge ja auch schon, da hattest du mit Sebastian auch kurz irgendwie so ein paar Rebsorten. Da habt ihr so ein Name-Dropping betrieben. Ich muss sagen, ich kenne all diese Rebsortennamen noch nicht. Bitte Nummer eins, magst du mir so die bekanntesten Peewee-Rebsorten hier einfach mal nennen, damit man es mal gehört hat?
Ja, im weißen Bereich, gibt ja weiß und rot natürlich, ist es der Cabernet Blanc. Hä? Wir kennen ja den Cabernet Sauvignon, wir kennen den Cabernet Franc.
Ja.
Und eine Peewee-Rebsorte, weiß aber eben wie Blanc, ist der Cabernet Blanc. Das ist tatsächlich auch geschmacklich sehr nah an einem Cabernet Sauvignon, und das ist einer der Teile dieser Züchtung.
Ja.
Also, was macht ein Cabernet Sauvignon, wenn ich ihn im Glas habe, aus? Also, ja, es ist immer oft ein bisschen schwierig zu denken, dass eine rote Basis sein kann, aber es eine weißes Endergebnis ist. Mhm. Bei der Züchtung ist aber der rote Cabernet Sauvignon quasi der eigentliche Charakter, geschmacklich. Das ist der Blick gewesen, diesen Charakter einzufangen. Und wenn ich einen roten Cabernet Sauvignon im Glas habe und der aus einer relativ kühlen Ecke kommt, also unsere Breitengrade ungefähr, dann hat er immer so einen Paprikanton. Also immer sehr gewürzig, sehr vegetabil, bisschen grüne Paprika, bisschen grünes Gras und dann trotzdem halt natürlich seine Würze und seine Rotfleischigkeit. Und bei dem Cabernet Blanc...
Rotfleischigkeit.
Das
Wort.
Beim Cabernet Blanc habe ich das gefühlt auch in der Nase, sehr vegetabil, grüne Paprika, ein bisschen diese Stachelbeerne, grünes Gras, aber natürlich ist es am Ende vom Tag ein weißer Wein. Also er hat dann wirklich auch exotische Frucht, eine schöne feine Säure, ein bisschen Litschi, ein bisschen Maracuja. Hört sich nice an, es ist auch eine wirklich schöne Rebsorte. Gefällt mir gut. Cool. Muss man mal probieren. Also der Cabernet Blanc Ist so einer, der wo wirklich sich etabliert hat mittlerweile.
Kannst du mir da aus dem Stegreif mal irgendein Weingut nennen, wo ich mir da mal eine Flasche holen könnte? Einfach, weil es mich interessiert.
Jetzt hast du mich natürlich erwischt. Mhm. Da muss ich tatsächlich...
Schreib mal in die Shownotes.
Ja, ich muss da ein bisschen, wer welche Sorten hat. Also ich habe ein paar Weingüter, aber ich weiß nicht, ob... Jetzt will ich nichts Falsches sagen. Wir schreiben
mal eine Probierempfehlung später in die Shownotes.
Ja, nee, dann machen wir zwei, weil die nächste Rebsorte feiere ich sehr.
Erzähl.
Weißwein, bisschen, weiß auch nicht, warum der Name, aber Johannita.
Das klingt so deutsch.
Und da ist sie auch vor allem zu Hause.
Wo genau denn?
Sehr erfolgreich am bayerischen Bodensee.
Oh Mensch.
Aber halt auch am Bodensee allgemein. Die Wartenwürttemberger haben ja auch ein bisschen Bodensee. Mhm. Sei es ihm vergönnt, aber der bayerische Bodensee. Und da gibt es ein Weingut, das hatten wir in der letzten Sendung ganz kurz angesprochen. Das ist der Benjamin Lanz. Und der Junge hat halt gesagt, so Mama, Papa ungefähr, ich übernehme jetzt hier den Laden. Also es ist ein schöner, alter, kleiner Weinbaubetrieb. Mhm. Die haben aber auch viel Obstanbau. Und er hat dann, der ist, keine Ahnung, ich glaube nicht mal 30, der hat gesagt, ich mache gerne mit dem Wein weiter, aber wir machen 100% Piwi. Und so hat er angefangen. Das ist einer der wenigen Betriebe, die von Anfang an gesagt hat, also 100%. Und sein Johannita, das ist sowas von nice. Das ist Riesling im Herzen. Mhm. Also die Riesling-Rebsorte wurde hier wieder genommen, um zu sagen, das ist ja charakterlich so schön, das widerstandsfähig zu bekommen, das wäre das Ziel. Mit Johannita, Kreuzung was weiß ich, wie viel Tausendste, hat es geklappt. Also Endergebnis Johannita. Mhm. Und diese Quitte, Limone, bisschen, also typisch dieser saftige Apfel, was ein Riesling hat, mega nice. Super Säurestruktur.
Ich weiß echt, dass ich im Januar um 11.55 Uhr auf nüchternen Magen einen Wein trinken will.
Ja, weil
so
weil es gut ist.
Oh, das klingt wirklich zauberhaft. Das schreiben wir in die Shownotes. Cool.
Also da will ich unbedingt, also das ist eine Probierempfehlung ganz vorne. Und dann gibt es noch Rebsorten wie Solaris, Sauvignac. Mhm. Das sind so ein bisschen international angebaute Rebsorten, Sauvigny, Gris. Sie werden sehr, also du merkst im französischen Background, es ist sehr viel aus dem Genpool der französischen Urzüchtungen von vor 150 Jahren hier, was aber offensichtlich diese Widerstandsfähigkeit hat.
Kurze Frage, gibt es da irgendwie ein System, jetzt für mich als Laien, wenn ich habe Cabernet Blanc, weiß ich dann immer, okay, also nimmt man bewusst quasi immer den Namen der Ursprungsrebsorte an den Anfang? Gibt es da irgendein System oder ist das Zufall jetzt?
Das ist Zufall. Da muss ich wieder mal enttäuschen. Da kann ich leider keinen guten Rhythmus mitgeben.
Ja, einfach gewesen.
Es ist auch immer so, dass manche sich ja natürlich auch verewigen wollen.
Ja,
also oft hast du auch irgendeine Verbindung von dem Züchter, der erfolgreich da was gemacht hat.
Und wer war denn also der Legend?
Ah gut, ich wollte gerade zu den roten Rebsorten gehen und da ist allen voran natürlich der wunderbare Regent von 1967. Institut für Rebzüchtung Geilweiler Hof hat es geschafft.
Okay.
Warum Regent, frag mich nicht, keine Ahnung. Jetzt, also
ich dachte, das ist voll die coole Background-Story.
Nee, gar nicht. Ich finde einfach nur diese, also gibt es vielleicht, die kann ich tatsächlich jetzt nicht. Da ist tatsächlich Silvaner und Müller-Thurgau. Also die zwei Weißen gekreuzt worden, plus eine super unbekannte, brauchst du eigentlich sonst nicht, aber widerstandsfähige Rebsorte, aber geschmacklich anscheinend für nichts zu gebrauchen. Die heißt Chambourzin. Kann man sofort wieder vergessen, hört sich super an. Kannst sofort wieder vergessen. Und rausgekommen ist dann der Regent. Also das hat der Geilweiler Hof so genannt. 1967 wurde sie dann anerkannt. Und seitdem steht die gerne auch in Deutschland, weil... Das ist so eine der ersten Piwis. Und da muss man sagen, in die 70er Jahre, gell?
Ja.
Seitdem steht die da. Das ist geschmacklich solide. es gibt mittlerweile, finde ich, feinere Rebsorten oder spannende Rebsorten. Ich möchte den Regent nicht kleinreden, weil er schon so lange da ist. Probiert's mal.
Also da steckt ja auch was dahinter, wenn du hergehst und das Ding Regent nennst. Da denkst du dir ja was dabei. Das impliziert ja was, ne? Also
ja, er ist sehr tief in der Farbe. Er hat tiefrote, gerbstoffreiche Weine. Also er ist wirklich ein stolzer, roter Wein. Ich kann mir denken, da wollten sie halt sagen, hier, Chef.
Ja, okay.
So. Aber ich finde, es ist eine der ältesten Rebsorten. Die anderen, da reden wir alle so 90. 91.
Jetzt hast du ja viel getrunken in deinem Leben.
Das stimmt allerdings.
Und ich vermute, du hast auch sehr viele Pibis schon verkosten können.
Ja.
Für mich als Laie jetzt, lohnt es sich für mich, mal die Augen offen zu halten? Kann ich da sehr viel mein Geschmacksprofil erweitern? Oder kann man Pibis jetzt eher so ein bisschen als Geschmackskopien betrachten? Lass uns mal in die Geschmacksprofile gehen.
Also ja, man kann einfach neue Weinarten für sich entdecken. Also nicht Weinarten, sondern Weinprofile. Stile? Ja, Profile. Stile, Profile. Das ist einfach, wie wenn ich noch nie in meinem Leben Silvaner getrunken habe. Dann probiere ich einen Silvaner. Da kannst du auch sagen, ich habe noch nie einen Cabernet Blanc probiert. Probiere einfach einen Cabernet Blanc. Du erkennst jetzt nicht beim Reinrichten, ah, Pivi.
Gut, das wäre meine nächste Frage. Okay.
Das passiert nicht.
Aber das ist doch gut.
Das ist schön. Man muss nur dieses Pivi eigentlich weglassen. Also wir sind jetzt gerade in der Phase, wir müssen drüber reden, weil man natürlich sagen kann, brauchen wir alles nicht, wir haben halt da den Never Change a Running System, die Traditionsrebsorten.
Wenn wir haben halt bald keinen Wein mehr.
Ja, oder sehr, sehr teuren und sehr kaputte Weinberge. Also es hat ja alles ein viel komplexeres Zusammenspiel. Also, was wollte ich sagen? Das habe ich vergessen.
Geschmacksprofile erweitern, dazulernen. Ah, ja, wir sind gerade an dem Punkt, nehmen wir das mal
Jetzt müssen wir das noch erklären. Aber ich wünsche mir, dass wir bald einfach so sagen, wir reden einfach so, boah, letztens habe ich einen guten Cabernet Blanc gehabt. Oder hier, boah, der Johanniter vom Kollegen XY, der war super. Oder hier, der Regent von der Silvia war mega. Dass man das nicht mehr zum Thema macht. Aber jetzt müssen wir halt noch drüber reden, damit man überhaupt weiß, was das bedeutet. Was der Hintergrund ist, das wissen wir jetzt. Und jetzt geht's einfach nur entdecken, für gut oder schlecht empfinden, weil schmeckt oder schmeckt nicht. Aber ansonsten ist es einfach nur eine Züchtung. Es gibt schon immer Züchtungen, seit 150 Jahren.
Meine Frage jetzt an dich persönlich, was glaubst du, woher kommt, also es ist ja etwas Natürliches, etwas was Neues, wurde erstmal abgelehnt, so klar. Aber warum, woher glaubst du, kommt das jetzt speziell auf Pivis bezogen? Ist das, weil man denkt, nee, das ist mit Menschenhand modifiziert? Das ist nicht mehr 100% die Natur, die uns diesen Wein gibt? Oder woher kommt diese erste natürliche Ablehnung?
Ich glaube deswegen, so dass wir so reinfummeln, jetzt wieder hier Gott spielen wollen. Aber wenn ich sowas sage wie Müller-Thurgau, ich glaube, das ist eine Rebsorte, die kennen sehr viele, das ist eine Züchtung. Scheurebe kennen auch sehr viele, ist eine Züchtung. Bacchus kennen auch sehr viele, ist eine Züchtung. Also wir haben ja schon längst sehr viele Züchtungen. Nur ist es mal eine hier, mal eine da, mal eine dort. Also über 150 Jahre gesehen. Jetzt kommt es halt sehr geballt und konzentriert, vor allem mit dem Aspekt, klimatische Voraussetzungen haben sich geändert, Widerstandsfähigkeit. Jetzt kommt halt zu viel und da sind wir schon wieder so, um Gottes Willen, jetzt wären wir hektisch, so ungefähr.
Okay, mein letzter Punkt, weil ich glaube, wir müssen hier auch langsam mal einen Cut machen. Das war ja schon sehr, sehr viel.
Ja, es ist
ja. Aber was mich natürlich interessiert, als ich in das laienhafte Weingame mit dir eingestiegen bin, eines der ersten Dinge, die du mir gelernt hast, war, wir gehen ja wieder nach Frankreich, wohin sonst, was wird's wie AOP, AOC? Yes. Meine nächste Frage an dich, welche Herausforderungen gibt es denn jetzt, wenn wir uns auf Pibis fokussieren, gesetzlich?
Sehr nice Sache. Ja, es ist so, dass man sich das anschaut und eine AOP oder AOC oder auch in Italien DOP oder DOCG oder DOC, die müssen sich ja immer erst sicher sein, dass es im Sinne der Qualität und zukunftsträchtig ist, auch bei Rebsorten sicher sein. Es geht auch um Verschlüsse und so. Das wird ja alles immer erstmal geprüft, geprüft, geprüft. Und so ist es Stand heute, dass wir zum Beispiel in der Champagne seit, ich glaube, es ist seit 2022, eine Pivi in der Qualitätsbeschreibung mit aufgenommen haben.
Ach was.
Das wird natürlich jetzt noch nicht groß kommuniziert, weil jetzt heißt es im Gesetzestext, es ist ja immer mit dem Weingesetz des Landes dann wirklich verbunden.
Das ist ja quasi der Präzedenzfall.
Ja, einer der ersten, sag ich mal, prominentesten Weinbauregionen der Welt hat jetzt unter Vorbehalt, so schreibt man es dann im Text, für die nächsten 10 Jahre einen Versuchsanbau zugelassen. Heißt, ich darf als Weingut in meinem Weingärten bis zu 10% Rebfläche, ich glaube es sind 10%, nicht erschlagen, also maximal auf jeden Fall, Piwi in meinen Weinberg stellen und dann am Ende in meinen Champagner mit maximal 5% Anteil mit blenden, also mit einarbeiten.
Aber das finde ich ja wahnsinnig cool.
Und in 10 Jahren wird dann überprüft, was sind unsere gemeinsamen Langzeiterfahrungen, was sind die geschmacklichen Profile. Und man hat dann natürlich auch schon 10 Jahre wirklich vor Ort angebaut und weiß, funktioniert wirklich oder ist in der Realität anders, wie wir uns das vielleicht in der Rebschule vorgestellt haben oder in der Forschungsanstalt. Weil ob ich jetzt in Piemont bin, ob ich jetzt in Bordeaux bin, ob ich in Rioja bin, ob ich in der Mosel bin, es gibt ja immer vor Ort Forschungsanstalten, die halt vor Ort in den Anbau gehen und wirklich nur vielleicht 4 Rebzeilen für was anbauen. Und wenn die sagen, ja, da kristallisiert sich was raus, das ist schlau, dann wird es quasi beantragt oder halt gemeinschaftlich beschlossen. Dann geht's nochmal in den, sag ich mal, Praxistest. Und nach 10 Jahren, also 2032, werden wir vielleicht eine Neuigkeit haben, dass der Versuchsanbau erfolgreich als erfolgreich abgestempelt wurde und wir dann eine neue Rebsorte namens, in dem Fall ist es Voltis, in der Champagne, als neue Rebsorte haben, die zugelassen ist. Das ist halt dann eine Zukunftsrebe, Zukunftswein in der Champagne.
Aber da bin Bordeaux ich ja gerade wahnsinnig froh, das zu hören, weil wenn quasi hier diese Entscheidungen getroffen werden, dann ist das ja auch ein Anreiz oder dann sehen andere WinzerInnen ja, dass das nicht unbedingt, dass du dir nicht ins eigene Bein schießt, wenn du dich auf etwas Nachhaltiges oder Zukunftsweisendes fokussieren möchtest.
Nee, absolut. Das ist tatsächlich einfach nicht mehr wegzudenken, das Thema. Also was in den Weinbauregionen und den Anstalten und in dem Hintergrund passiert, ist ganz klar, das ist ein wichtiger Schlüssel, den wir haben, den dürfen wir nicht übersehen und da wird dafür viel gemacht. Also das ist ein ernstes Thema. Und ja, es wird schon, auch in Bordeaux haben sie eine neue Rebsorten jetzt zugelassen, alles wieder unter Vorbehalt, versuchsweise zum Teil.
Wie heißt die?
Und so passiert es, bei der bin ich mir nicht mehr sicher, da muss ich nachgucken.
Ja, nicht, dass wir was Falsches erzählen.
Ja, ich will nichts Falsches erzählen.
Warum klingen denn viele dieser Rebsortennamen nach Sternnamen oder nach neuen Planeten?
Echt?
Ja, Solaris. Ja,
stimmt, Solaris, Voltis.
Voltis. Ja.
Muscaris, ich weiß es nicht. Absolut keine Ahnung.
Ich stelle heute viele Fragen.
Ja, ist ja fein, aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Okay, ich glaube, während du jetzt nochmal guckst, dass wir hier nichts Falsches erzählen, dass man zusammenfassend sagen kann, einfach mal versuchen, keine Abwehrhaltung, Ablehnhaltung an den Tag zu legen, sondern vielleicht einfach ein friedliches, aktuelles Koexistieren zuzulassen und wie immer offen für Neues zu sein und am wichtigsten immer seine eigene Meinung dazu zu finden, am besten mit der ein oder anderen Verkostung oder einem Deep Dive wie unseren hier.
Ja, voll unterstützend, genau. Aber so ist es.
So, hast du gefunden?
Nee, dafür müsste ich jetzt, warte doch, gib mir eine, ja, das ist peinlich.
Nein, das
ich
ist
weiß,
nicht.
Nein, es ist sowas, eigentlich, naja, ich sehr wurscht. Ich weiß nämlich, dass zum Beispiel Alvarinho und Touriga Nacional, und du merkst schon bei der Aussprache, das hört sich sehr spanisch an, das ist in Bordeaux jetzt zugelassen. Auch, also sie haben insgesamt 6 neue Rebsorten in Bordeaux mit dem Jahre 2021 zugelassen. Also es ist insgesamt spektakulär. Auch das ist eine Möglichkeit neben der Piwi. Also wie gesagt, ich betone, Piwi ist halt ein Schlüssel, der wichtig ist. Und andere Schlüssel sind Rebsorten, die die Hitze oder die klimatischen Voraussetzungen vielleicht aus ihrer Heimat schon eh kennen, quasi jetzt halt in nördlichere Gebiete zu stellen. Und Bordeaux ist eigentlich nicht dafür bekannt, die heißeste Region der Welt zu sein, aber die Hitze macht den Weinen zu schaffen. Und dann sagt man, okay, wir haben ja spanische Rebsorten, sind es gewohnt. Und jetzt haben sie es zulassen. Und das finde ich gut, weil sie bleiben in Bewegung. Du kannst das nicht wegignorieren. Und ich glaube, genau, das ist die Rebsorte. Ich kenne die nicht, aber ich glaube, es ist die Rebsorte
Floreal.
die ist so, also ich muss die echt aussprechen lernen. Ist jetzt eine Neuzüchtung und die heißt Liliorila.
Oh.
Liliorila. Lili.
Das klingt
Orila?
Immer, als hättest du so 3 Flaschen davon Intus.
Ja. Also es ist eine Neuzüchtung, müsste eine Piwi sein. Aber ja, du merkst, also auch ich muss da noch üben zum Teil, ja.
Okay, also, das heißt also, in meinem Kopf hat sich zwischen all den Rebsorten, die ich ja so schon noch nicht kenne, die es seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gibt, jetzt erweitert sich der Horizont nochmal um Vielfaches.
Spannend. Gern geschehen. Gern geschehen. Ja.
Danke. In dem Sinne, wir kommen zum Ende und wir bleiben in Frankreich. Ich glaube, das liegt hier an dem grauen Wetter und ich sehne mich nach Sonne und die glücklichsten Erinnerungen, die ich habe, sind natürlich mit dir in Frankreich. Dementsprechend schließe ich heute ab mit meinem Funfact zu Frankreich. Denn, weniger witzig, aber wahr, Frankreich ist das meistbesuchteste Land der Welt.
Oh, lala.
Wenn wir schon in Frankreich sind, mein Lieblings-Funfact, du kennst ihn wahrscheinlich. Es ist gesetzlich verboten, deinem Schwein den Namen Napoleon zu geben.
Echt?
Ja, aus Respekt vor dem ehemaligen Kaiser gibt es ein Gesetz, dass du deine Schweine nicht Napoleon nennen darfst. Und das finde ich einfach so cutesy französisch typisch in dem Sinne.
Es ist sehr französisch.
Ich wünsche dir was. Chin chin.
Ja, chin chin, bis dann, ne? Komm, Napoleon, komm.
Und cut. Das, werte Freunde des Genuss, war's für heute wieder mit Wein ist ihr Hobby. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen etwas mitnehmen. Vergesst nicht, uns zu abonnieren, um keine Anekdoten, Weinweisheiten und auch Wissen zu verpassen. Oder teilt gern eure Erfahrungen, Fragen oder eure Lieblingsweine mit uns. Beispielsweise findet ihr uns bei Instagram unter natürlich Wein ist ihr Hobby. Prost und bis zur nächsten Flasche. Bis zur nächsten Folge.